herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Founder und CEO von Value Works, Dr. Wolfgang Feist.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Wer was über Preisstrategien in B2B SaaS lernen möchte, der ist hier genau richtig. Wir beschäftigen uns in den nächsten 45 Minuten mit Pricing und Packaging. Mein Gast, Dr. Wolfgang Feist, ist nach einer langjährigen Karriere als Unternehmensberater und bei SAP seit 5 Jahren selbst Gründer und CEO von Value Works. Die machen eine B2B-SaaS-Plattform für datengetriebenes Management. Ich mag das ja, wenn jemand zwischen den Seiten hin und her springt und von der Promotion über die Unternehmensberatung bis zur Konzernkarriere und dann der eigenen Gründung verschiedene Perspektiven auf ein Thema einbringen kann. Genau das hat Wolfgang im Podcast gemacht. Er hat mir erklärt, warum aus seiner Sicht ein einfaches Pricing oft besser ist, wie man mit wenigen Metriken skalierbares Packaging aufbaut und warum ein gutes Preismodell zugleich Vertrieb und Customer Success stärkt. Die haben da ein ganz interessantes Modell gefunden. Außerdem gibt es einen Tipp für sehr gutes Schnitzel in Wolfgangs Heimat. Also viel Spaß im Gespräch mit Dr. Wolfgang Feist und mit mir, Janis Bandorski. Wolfgang, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Ja, Janis, vielen Dank für deine Einladung und schön bei euch zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Wir wollen heute natürlich sprechen über B2B-Software, ganz besonders über den Aspekt Pricing und Packaging. Und warum wir zweite das miteinander tun wollen, ist, weil du schon ein paar Jahrzehnte Software-Erfahrung hast. Du hast nämlich dich nicht nur in deiner Promotion damit beschäftigt, warst dann viele, viele, viele Jahre bei SAP und hast dann vor ungefähr 5 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt sozusagen und deine eigene B2B-SaaS-Company gebaut. Von daher geballte Kompetenz. Worüber ging es in deiner Promotion, Wolfgang?
Da ging es über virtuelle Unternehmen und deren IT-Unterstützung.
Okay, und die hast du wann geschrieben?
Zwischen 1994 und 98, in einer Zeit, wo man viele Potenziale des Internets noch gar nicht so richtig sehen konnte, dass sie die materialisieren. Also war so ein bisschen auch der Zeit voraus. Und
ich wollte gerade sagen, der Terminus virtuelle Firma oder virtuelle Unternehmen, das bedeutet quasi Unternehmen, die eine Website haben. Dann oder die frühen Anfänge der Dotcom-Bubble hast du dann
ja,
komplett mitgenommen.
Ja, kann man so sagen. Also das ist im Grunde ein Unternehmen, was eigentlich zusammengestückelt ist aus mehreren unabhängigen Unternehmen, die für eine Mission zusammenkommen, was ja durchaus in der modernen agilen Welt ja jetzt üblich ist, dass man eben nicht alles selber aufbaut, sondern schnell zusammenfindet mit Partnern und ein Thema zusammen durchzieht.
Ja, okay. Und dann warst du erst kurz Unternehmensberater bei Bain, dann viele Jahre bei SAP. Vielleicht spulen wir direkt mal ans Ende deiner SAP-Karriere. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, jetzt will ich es wissen, jetzt werde ich wirklich Unternehmer und starte from scratch meine eigene Firma?
Also man muss sagen, ich komme eigentlich aus der Unternehmerfamilie und mein Traum war es ja immer schon, Unternehmer zu sein. Und auch während der SAP-Zeit war ich auch interner Unternehmer, weil ich den App Store aufgebaut habe. Halt die Idee, die verrückte, damals verrückte Idee hatte ja, wir können ja auch Software online verkaufen, 2006 und dann später auch mit dem Exchange Media. Hatte ich auch die Idee, dass man quasi SAP eine Medien- und Datenplattform braucht, um dort eben auch in den Bereich quasi für sich zu erschließen und habe das dann quasi aufgezogen wie ein Startup-Unternehmer und habe gesehen, dass mir sozusagen diese Ventures mehr Spaß macht, als jetzt in der Corporate-Mühle zu arbeiten. Und insofern war dann irgendwann der Zeitpunkt eben da, wo es keine spannendere Mission bei SAP gab oder ich dachte, die Mission, die ich jetzt machen will, die mache ich jetzt besser ohne den ganzen Overhead. Und ich wollte jetzt auch nicht mehr zurück in die Corporate-Maschine, weil jetzt einfach das zu spannend ist, man zu viel selber machen kann und Dinge umsetzen kann und nicht warten muss und auch nicht so abhängig ist sozusagen von den Entscheidungen des Boards. Jetzt liegt die Wahrheit halt mehr auf dem Platz und dass man eben Kunden gewinnt für sein Produkt.
Wenn wir schon über Preise sprechen, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auch über den Preis einer Finanzierungsrunde zu sprechen und über unseren Werbepartner Float. Float macht gerade ein Rebranding und hat eine neue Website. Was sich allerdings nicht ändert, sind die persönliche Betreuung von Foundern, die Wachstumskapital für ihr Softwareunternehmen suchen und dass die Finanzierung mit Float immer non-dilutive ist, das heißt, ihr gebt kein Equity ab. Float bietet euch bis zu 70% eures ARR als Darlehen an und das ganz flexibel dann in das Wachstum eurer Firma investiert werden kann. Ihr könnt euch auf der Website von Float ganz einfach mal durchrechnen, wie viel Zinsen und welche ROI dabei für euch herauskommen. Und ich kann euch versprechen, dass das Team hinter Float um Jannis und Cedric auf vielen unserer Events vertreten ist und ihr dort sehr kompetente und sympathische Ansprechpartner habt, die sich echt dafür ins Zeug legen, eurer Software-Company zu mehr Wachstum zu verhelfen. Probiert's aus auf gofloat.io oder bittet uns um eine persönliche Intro zu den Float-Gründern Cedric oder Jannis. Werbung Ende.
Okay. Gut, soweit verstanden. Und dann habe ich in meiner Vorbereitung natürlich auch, und so haben wir uns auch kennengelernt, geschaut, was deine jetzige Firma, von der du Co-Founder und CEO bist, mal eigentlich macht, ValueWorks. Wenn ich es in meinen eigenen Worten richtig verstanden habe, dann hilft ValueWorks Unternehmen dabei, ihre OKRs und KPIs nicht nur in übersichtliches Dashboard zu organisieren, sondern auch des CEOs und Entscheidungsträger im Unternehmen dabei zu unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen, die datenbasiert sind. Ja. Wo liege ich richtig, wo liege ich falsch?
Also das passt schon alles. Ich würde es mal so sagen, also ValueWorks erfüllt dir deine Träume der Wertsteigerung für dein Unternehmen, dadurch, dass wir eben deinen Job als Gründer, Geschäftsführer eben in allen Dimensionen, in allen Phasen unterstützen, von der Planung über das Reporting, über die Problemanalyse, die Problemlösung, die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen bis man die Resultate erzielt. Also wir unterstützen from insights to actions to results quasi den kompletten Managementprozess und haben sehr viel an Management, auch Beratungs- und Management-Know-how insgesamt eben in die Software gepackt, um halt möglichst vielen zu helfen und nicht nur ein paar wenigen. Wenn wir ein Beratungsprojekt gemacht hätten, dann würden wir jetzt nur ein, zwei Unternehmen helfen können. Und so helfen wir heute schon über 70 Unternehmen quasi erfolgreich zu arbeiten mit einer Software, die sich im Grunde genommen auf die operativen Systeme draufsetzt und die Daten intelligent auswertet und natürlich auch KI-gestützt hilft mit Empfehlungen, mit Predictions und insofern auch die Plattform ist am Ende für die modernen KI-Anwendungen obendrauf.
70 Unternehmenskunden in 5 Jahren aufgebaut, das lässt ein bisschen darauf schließen, dass ihr einen etwas höheren ACV habt und dass eure Zielunternehmen dann wahrscheinlich, weil ihr ein relativ spezielles ICP habt. Wie würdest du definieren, für welche Art von Unternehmen macht es am meisten Sinn, ValueWorks einzusetzen?
Also sagen wir so, das ist vergleichbar mit dem ICP, würde ich jetzt mal sagen, von Personio. Die sagen ja, wir unterstützen von 20 bis 2000 Mitarbeitern und das ist bei uns ähnlich. Und darunter sind eben 3 Untergruppen, klar die Startups, dann natürlich auch viele Scale-Ups. Gerade jetzt, wenn man eine Series A macht, dann muss man auch mehr reporten und mehr Analytics machen und man hat höhere Erwartungen, wie man denn wachsen soll. Und da helfen wir eben. Und natürlich, wir arbeiten viel mit Private Equity zusammen, die uns dann in ihre mittelständischen Beteiligungen bringen. Das ist so der dritte Säule. Aber alle haben die Anforderungen oder die Challenge, dass sie eben eine fragmentierte Systemlandschaft haben und auf der anderen Seite eben schnell und auch richtig und gut entscheiden und umsetzen wollen.
Wie klein ist euer kleinster Kunde und wie groß ist der größte aktuell?
Also von so 10 Mitarbeitern bis was ich über 1000, 1500 von den Umsätzen her, von ein paar hunderttausend bis zu einer Milliarde.
Okay, gut. Und wenn ich das Modell richtig verstehe, dann ist das keine Software, die jede Person im Unternehmen setzt, sondern es ist eine Software, die überwiegend der Führungsmannschaft zur Verfügung steht, um da Entscheidungen zu unterstützen. Genau. Und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung schon in die Frage, wie ihr euer Pricing gestaltet habt, dann ist es wahrscheinlich nicht seat-based.
Nein, genau. Also analytische Anwendungen bepreist man typischerweise nicht seat-based, sondern man braucht andere Metriken, weil in den darunter liegenden operativen Systemen hat man ja viele Nutzer, dann kann man seat-based machen. Oben hat man wenige Nutzer tendenziell, gut bei OKR nicht, aber jetzt für die Kernsteuerungsaufgaben hat man wenige Nutzer und dann empfiehlt sich eher ein wertorientierter Ansatz. Und wir machen das Ganze einfach am Umsatz des Kunden fest, weil wir verkaufen an Geschäftsführung, natürlich auch CFO, und die können natürlich ihren Umsatz gut einschätzen oder sollten ihren Umsatz kennen, während die
Zahl kennt man in der Regel ganz gut, ja.
Sollten sie kennen, während jetzt, wie viele Leute das Ganze nutzen oder wie viel Datenvolumen irgendwie dann entsteht und wie viel Traffic da hat, kann keiner eine vernünftige Aussage treffen. Und deshalb orientiert man sich am besten an einfachen Metriken. Selbst wenn die dann in dem einen oder anderen Fall ungenau sind, ist es, man muss halt, und das ist so ein bisschen Learning, man muss im Packaging und Pricing halt auch immer darauf achten, dass man es verkaufen kann und dass man eben nicht ein komplexes Modell macht, was man dann nur unter Mühen erklären kann und dann viel seiner wertvollen Gründer- oder Vertrieblerzeit drauf geht, um das Modell zu erklären.
Und dann verkauf's doch mal, Wolfgang. Ich bin Jannis, Founder von einem fiktiven B2B-Softwareunternehmen, was 3 Millionen ARR hat jetzt. Vorletztes Jahr war es noch 1 Million. Nächstes Jahr wollen wir gerne bei 5 sein. Ja. Und ich würde gerne ValueWorks einsetzen. Was muss ich zahlen?
Also ich würde dir sozusagen würde dich noch in die Gruppe von 1 bis 3 Millionen einklassifizieren und dann zahlst du eine Flat-Fee von 500 im Monat und bekommst dafür eben auch noch neben der Software inkludiert eben auch eine entsprechende Betreuung durch unser Customer Success Team von ein paar Stunden, die dir dann auch dauerhaft hilft, sozusagen dein System immer weiter zu entwickeln, weiter zu auszubauen, dass es immer deinen Bedürfnissen entspricht. Und wenn du dann mal die 3 Millionen überschritten hast und Richtung 5 gehst, dann zahlst du halt 1000, aber hast dann eben auch ein doppelt so großes Kontingent an Betreuung, weil natürlich je größer man ist, umso mehr Anforderungen hat man, um sein Unternehmen zu steuern. Mehr Systeme, mehr Datentraffic, mehr dedizierte Dashboards, mehr Analysen und insofern steigt sozusagen.
Kann ich die Software auch ohne Beratungsleistungen oder ohne Customer Success betreiben oder ist es euer Erfahrungswert, dass das eine essentielle Komponente von dem UX-Offering
ist? Sagen wir so, die Komponente wird äußerst, es zeigen auch die OMR-Reviews, die Unterstützung wird extrem geschätzt. Wir haben sehr viel Self-Service, also man kann im Grunde genommen jetzt bis auf die Kernintegration, die manchmal da auch ein bisschen schwieriger ist, kann man alles selber machen. Aber natürlich ist man in vielen Themen vielleicht auch neu und weiß nicht, wie es richtig geht oder hat auch keine Ahnung, was man jetzt genau an Metriken verwenden sollte und wie man das dann definiert und aufsetzt. Und da helfen wir halt, dass man halt schneller ins Ziel kommt. Und wir haben auch so ein Maturity-Modell, wo wir eben die Kunden quasi bewerten, wo stehen die denn in ihrem Reifegrad. Und wir wollen im Grunde den Kunden zum höchsten Reifegrad bringen. Und das ist auch das, was ich beim Customer Success auch immer mir anschaue. Wo stehen die Kunden tatsächlich und was ist der Plan, um die auf den nächsten und übernächsten und dann maximalen Level der Maturity zu bringen. Denn je besser das System genutzt wird, desto besser kommen am Ende Werte raus, Mehrwert raus, und der Wert wird, des Unternehmens wird gesteigert, und je zufriedener die Kunden sind, umso besser machen sie dann auch Werbung für uns. Also insofern.
Das ist logisch. Jetzt klingt die Pricing-Strategie, unter 3 Millionen zahle ich 500 Euro und über 3 Millionen zahle ich 1000 Euro. Das klingt ja jetzt von außen betrachtet noch nicht nach Rocket Science. Ich weiß aber, dass ihr da viel Arbeit reingesteckt habt, und du bist ja auch, sage ich mal, mittlerweile bekannt dafür, dass vor allem Daten und KPIs auch beim Optimieren von Pricing-Strategien eine wichtige Rolle spielen. Ja. Wie seid ihr denn zu diesen Werten gekommen und wie habt ihr euch dem genähert, wie ihr die Pakete genau schnürt und was so ein Paket dann auch kosten soll?
Ja, also grundsätzlich wusste ich natürlich jetzt aus der SAP-Erfahrung, was der Ansatz ist, dass man die Metrik Umsatz quasi zugrunde legt, weil die einfach besser zu erklären ist. Es gibt so ein Modul SAP Integrated Business Planning, das funktioniert, wird auch, das ist ein Hotseller bei der SAP, orientiert sich auch an den Umsätzen des Kunden. Also ich wusste, das ist auf jeden Fall eine bessere Methode, als jetzt Seed-Based zu machen, weil die Seed-Based in dem Umfeld eben nicht so gut funktioniert. Und dann war die Frage, wie differenziere ich dann meinen Preis von, ich habe jetzt nur ein paar hunderttausend Umsatz, du, ich habe ein paar hundert Millionen Umsatz. Und da haben wir halt argumentiert, zum einen über die letztendlich Kosten, kann man argumentieren. Zum anderen natürlich haben wir Erfahrungswerte, wie viel Betreuung jetzt so ein Kunde braucht, wie viele Systeme der hat. Und so haben wir dann eben die Kontingente geschnitten und über auch diese Inkludierung der Kontingente argumentiert, warum der Preis unterschiedlich ist. Und dass man
seid ihr da mit einem Ansatz gestartet, den ihr seit Start beibehalten habt, oder habt ihr da auch iteriert und Änderungen vorgenommen?
Den Preis, also das Preismodell, das haben wir so im Grunde genommen beibehalten, aber die, was wir stärker ausgeprägt haben, ist die Argumentation mit den Kontingenten, die halt hilft, dass das Ganze sozusagen auch einfach verstanden wird. Dann hat man keine große Diskussion mehr, warum zahlt jetzt der eine so viel, der andere so viel. Und die Diskussion gibt es ja nicht mehr, weil man eben sagt, guck mal, hier hast du eben Kontingente inkludiert.
Wie hoch ist das Customer Support Kontingent in dem 500-Euro-Tarif?
Also das sind ein paar Stunden im Grunde genommen. Wenn du es genau wissen willst, dann schaue ich gerne nochmal nach. Aber also für das sozusagen im kleinsten Paket sind es 3 Stunden, genau.
Pro Monat. Kann ich die rüberrollen, wenn ich im April 0 Stunden brauche oder nur 1 Stunde brauche, nee, dass ich im Mai dann halt, 5 habe?
Also die werden halt vorher reserviert,
ja,
und verfallen. Also man muss sie schon nutzen, weil wir ja auch sozusagen die Kapazitäten reservieren. Und wir können jetzt nicht sozusagen das Team mal auf- und abbauen, das können wir dafür jetzt nicht tun. Also, aber wir
haben. Das verstehe ich. Wenn ich jetzt im Mai eine neue Schnittstelle baue und da ein bisschen mehr Support brauche und statt der 3 Stunden 10 Stunden brauche, was kosten mich die zusätzlichen 7 Stunden im Mai dann?
Also pro Stunde haben wir dann eben auch nochmal einen Preis on top. Wobei wir schauen, dass wir möglichst das so machen, dass es dann auch vielleicht über 2 Monate geht, dass es halt im Kontingent irgendwie noch mit reinkommt. Wenn es jetzt mal 1 Stunde mehr dauert, dann machen wir jetzt nicht rum. Wenn es jetzt natürlich einen größeren Aufwand ist, dann muss man das natürlich, gibt es natürlich ein extra Angebot.
Aber du hast mit dieser sehr klaren Kommunikation eines inkludierten Customer Service Levels auch die Möglichkeit, beim Kunden direkt zu sagen, jetzt haben wir eine größere Integration oder mehr manuellen Aufwand, dann müssen wir erstmal einen Stopppunkt setzen und dann ist hier unser Angebot, wenn wir das weiter begleiten, dass es auch mehr Geld kostet, weil die Leute uns ja auch Geld kosten.
Ja, genau. Aber wir haben ja sowieso eine Onboarding-Fee, die auch wiederum Stunden enthält. Also für das kleinste Paket haben wir, das kostet 2.500 und enthält halt 10 Stunden Onboarding. Und die wiederum kann man natürlich auch, wenn es jetzt mal über einen Monat hinausgeht, oder gerade bei den ganz großen Paketen, wenn ich jetzt quasi so ein Unternehmen bin, von zwischen 50 und zwischen 20 und 50 Millionen Umsatz, dann habe ich eben ein großes Onboarding-Paket mit 100 Stunden. Und da ist dann manchmal schon so, dass die halt über in einem Monat konsumiert werden, sondern halt in zwei Monaten, vielleicht auch mal in einem dritten Monat noch was übrig ist. Aber die sozusagen die Kontingente, die in der Subscription drin sind, die sind halt auf den Monat gebunden.
Okay, verstanden. Das heißt, es gibt eine Onboarding-Fee, dann gibt es eine monatliche Fee mit einem inkludierten Service-Kontingent und dann gibt es ein Pricing für darüber hinaus benötigtes Service-Kontingent. Absolut. Wenn wir das jetzt mal verallgemeinern für unsere anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sollten denn Startup-Founder drüber nachdenken, wie sie ihr erstes sinnvolles Packaging richtig schnüren?
Also ich würde auf jeden Fall das einfach halten und mit einem Paket anfangen und zunächst mal das reinpacken, was ich ja auch aktuell erstmal liefern kann, weil wenn man startet, hat man ja typischerweise Minimum Viable Product Scope, also ein MVP Scope und und natürlich hat man eine Roadmap und dem gibt man dann erstmal einen Preistag und der Preistag sollte halt so gestaltet sein, dass es schon Geld ist, weil wenn es nichts kostet, dann hat man auch keinen Lackmustest, ob das Ganze, die Leistung auch was wert ist.
Also keine kostenlosen Free Trials oder Demos oder so.
Also deine Meinung? Wir machen auch eine kostenlose Trial-Phase, aber danach muss man schon was bezahlen. Dafür, weil man hat ja auch selber Kosten im Grund genommen. Und MVP heißt ja schon, dass der Kunde was bezahlt dafür. Und das ist der Unterschied alles zum Prototypen oder zum Proof of Concept. Und MVP ist halt wichtig, um zu verproben, ob die Geschäftsidee viable ist. Denn die ist nur dann viable, wenn der Kunde was bezahlt dafür. Also insofern, und das muss man halt schon verproben. Und wenn man eben keinen Kunden dafür findet, dann ist halt das Produkt noch nicht MVP. Dann muss man eben noch was dazu bauen, um den Wert zu schaffen. Aber nur mal angenommen, der Kunde zahlt was dafür, dann ist ja die Frage, ist es jetzt eine Anwendung, die jetzt mehr so transaktional ist, wo ich viele Nutzer im Unternehmen erreichen will, selbst wenn ich jetzt mal erstmal nur mit einem anfange, also dann kann ich schon Seed-based vorgehen, weil Seeds, das ist sehr geläufig. Und wenn es eine analytische Anwendung ist, kann man durchaus den Umsatz heranziehen. Wo ich immer vorsichtig bin, ist mit so consumption-based Modellen, weil das hat auch bei der SAP nie funktioniert. Und als wir das immer versucht
haben. Ich wollte gerade sagen, ihr hättet ja auch vom Geschäftsmodell her, wäre es für euch ja auch eine denkbare Option gewesen zu sagen, wir chargen nach Anzahl der der verbundenen Applikationen der APIs oder der Integration. Genau, und dann sagst du die ersten fünf.
Hätten wir machen können, aber man muss ja immer berücksichtigen, an wen verkauft man. Also deshalb die meisten, die jetzt, also sagen wir so, das Learning ist beim Packaging und Pricing auch immer darauf zu achten, an wen verkaufe ich und wer ist denn das überhaupt und kann der das überhaupt verstehen? Wenn ich jetzt an den IT-Leiter verkaufe, dann kann ich natürlich mit so technischen Metriken schon arbeiten, so Datenvolumen, Anzahl der Konnektoren. Aber der Geschäftsführer oder der CFO hat da keine Ahnung oder der will sich damit gar nicht beschäftigen. Oder wenn man mit zu technischen Dingen kommt, dann kriegen die schon die Krise sozusagen und denken, ja, was ist denn das für ein Nerd? Also deshalb, es kommt halt immer drauf an, was hat man für eine Zielgruppe wie einfach kann man denen das erklären?
Dann spule ich noch mal ganz kurz zurück. Du sagst, als konkreter Tipp für Founder, haltet das erste Pricing einfach. Insbesondere fürs MVP bietet lieber nur ein Paket an und formuliert es in einer Sprache und basiert euren Preis auf einem Datenpunkt, die eure Buyer-Persona sehr gut versteht, sodass die Buyer-Persona gut einschätzen kann, was wird die Software in Zukunft kosten.
Und jetzt noch zwei weitere Checkpunkte. eine Checkpunkt ist, dass man schauen sollte, was kosten denn vergleichbare Lösungen, die der Buyer schon gekauft hat. Also wenn er schon ein CRM, ein ERP gekauft hat oder eben auch sein Office gekauft hat oder ein Personio gekauft hat, dann muss das, was man selber verkauft, irgendwo in einem vernünftigen Range sein. Es muss ja das Gleiche kosten, aber sagen wir so, die Kosten und der Mehrwert muss halt irgendwo in einem Verhältnis stehen. Und das andere, was man checken sollte, ist, das ist das ganze Thema Value Engineering, welchen Mehrwert kreiert man denn überhaupt damit? Also wenn man sagt, man spart irgendwie x Tage damit, man hat Einkaufsreduktion, es gibt ja so Software, die einfach einem helfen, günstiger einzukaufen, dann kann man klar sagen, guck mal, wir sparen dir x Prozent und davon wollen wir wiederum 1-10% von dieser Ersparnis.
Das heißt, du guckst einmal die externe Brille, was macht eigentlich der Markt, bin ich da kompetitiv, und dann guckst einmal die interne Brille, Value-Based Pricing-Ansatz, was bringe ich für meinen
Kunden. Ja, genau. Genau.
Gut, und verstanden, finde ich eine gute Zusammenfassung.
Das kann man natürlich auch durchaus bei den Gesprächen sogar auch nutzen, dass man sagt, guck mal, wir kosten ja nur die Hälfte von einem ERP oder wir kosten nur ein Drittel davon. Schau mal, das ist doch ein, generieren dir schon den und den Mehrwert dadurch, dass du jetzt weniger Aufwand hast, dass wir das und das automatisieren, dass wir da und da professioneller sind, dass wir Risiken vermeiden, die unter Umständen teuer sind, wenn du deinem Investor falsche Angaben machst, weil du irgendwie im Excel einen Kopierfehler hast und. Und so kann man sozusagen diese...
Jetzt sind wir ja schon fast im Sales-Leitfaden genau. Drin hier, wie du deinen
Neukunden gewinnst. Also es hängt halt auch eng zusammen. Es hängt halt auch eng zusammen, dass sozusagen das Packaging und Pricing und das Selling insofern. Und ein anderer Punkt, was ich auch früher gelernt habe, ist das ganze Thema Discounting.
Sehr spannender Aspekt,
Denn über das Discounting kann man zwar ein Preisschild irgendwo etablieren, aber die Dissonanzen, die es vielleicht noch gibt, halt mildern, dass man sagt, okay, prinzipiell kostet Listenpreis unsere Software so und so viel, ich gebe dir aber den und den Discount und du kriegst sogar auch nochmal fürs erste Jahr nochmal einen Einführungsdiscount, der nochmal on top kommt, dass man sagt, okay, fürs erste Jahr matche ich sozusagen die Zweifel, die der Kunde hat, was die Leistungsfähigkeit angeht, oder das Volumen, die Funktionalität angeht, indem ich einfach nochmal einen extra Rabatt gebe. Und dann weiß ich ja, dass die Software wird ja weiterentwickelt und im zweiten, dritten Jahr ist die Subscription das, was man kriegt, viel mächtiger als das, was man initial sozusagen subscribed hat. Und insofern macht es ja auch Sinn, den Discount am Anfang höher zu setzen und dann aber schon dem Kunden zu kommunizieren, dass das eigentlich eine wertvolle Lösung ist, die einen gewissen Listenpreis einfach wert
ist. Okay, das ist der Erstjahres-Einführungs-Discount. Gibt es noch andere standardmäßige Discounts, über die Founder nachdenken sollten, wenn sie ihr Pricing festlegen?
Also ich würde es halt über 3 Jahre quasi im ersten Jahr gibt es, keine Ahnung, 30, dann 20, dann 10% Rabatt und dann läuft der Rabatt halt entsprechend raus. Das andere, also jetzt damit ist, glaube ich, erstmal gut. Wichtig ist, dass man, sagen wir mal, die Verträge zwar schon, wenn man es ja auf ein Jahr auslegt, so gestaltet, dass es ein Auto-Renewal hat. Weil sonst muss man immer dem Renewal hinterher rennen und umgekehrt muss der Kunde dann halt aktiv sagen, ich will nicht mehr. Und das andere, was natürlich die Kür ist, dass man sagt, in Payment Terms, man möchte quasi das Geld upfront haben, weil dann hat man quasi den Cashflow fürs ganze Jahr und kann damit arbeiten. Und man weiß ja auch nie, wie der Kunde dann liquide ist unter dem Jahr. Aber wenn man initial schon...
Ja, du schon, du siehst ja alle KPIs.
Dann, ja, wir schon, aber trotzdem, wenn Cash is King und was man hat, hat man und mit dem kann man arbeiten und insofern ist es immer gut, das Ganze front zu loaden, wenn man das eben durchsetzen kann, weil weil das eben eine wichtige Basis ist, um zu arbeiten, dass man einfach den genügend Cashflow hat.
Und musst du da aus deiner Erfahrung Zugeständnisse machen, wenn ein Kunde nicht upfront zahlen will? Oder was gibt es an Verhandlungsmasse, was du da im Gegenzug anbieten kannst, wenn das eine Objection ist?
Also bei uns ist das jetzt kein Problem. Also wir haben das so in unseren Bedingungen drin und konnten, und nicht initial, aber wir haben es dann entsprechend umgestellt und konnten das auch entsprechend durchsetzen. Wenn man es nicht so direkt durchsetzen kann, dann muss man halt kleine Zugeständnisse machen. Aber man muss ja auch sehen, dass es ja auch für den Kunden viel einfacher ist, wenn er jetzt einmal eine Rechnung bezahlt, als er jetzt jeden Monat sich drum kümmern muss.
Total fair, ja.
Das, insofern auch. Hat dann jeder Aufwand und bei den Beträgen macht es ja jetzt keinen Sinn, dass man da so viel eigene Zeit drauf verwendet, dass man jetzt eine Rechnung bekommt und die dann prüft und dann über eine Überweisung rausschreibt oder so. Das ist ja alles,
verstanden,
alles mühsam.
Jetzt haben wir über das initiale Packaging und Pricing gesprochen, gerade im MVP-Stadium und auch schon ein bisschen über Discounts. Eine weitere wichtige Phase ist ja, wenn irgendwann ein Repackaging nötig ist oder ein Repricing. Erste Frage: Woran erkenne ich das denn? Was sind Signale dafür?
Also sagen wir mal so, man hat jetzt so ein initiales Paket an den Markt gebracht und jetzt muss man überlegen, jetzt entwickelt man seine Software ja weiter, ob man die Weiterentwicklungen im Rahmen von dem Paket gibt. Das erhöht natürlich dann die Chance, dass das Paket bei Neukunden gekauft wird, aber die Bestandskunden sozusagen, die profitieren davon, dass sie einfach früh Kunde waren und jetzt eben diese weiteren Ausbaustufen eben quasi ohne Mehrpreis bekommen. Irgendwann muss man sich halt überlegen, und wir entwickeln jetzt ja auch so ein Planungsmodul, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich nicht Gegenstand von dem initialen Package, sondern das ist ein weiteres Package, ein zweites Package. Und dann braucht es natürlich, wie beim ersten Package, auch seine entsprechende Argumentation, seine Wertstory, sein MVP und
Das heißt, deine überwiegende Wertstory ist dann, dass sich das Produkt weiterentwickelt hat, der Funktionsumfang höher ist und deshalb jetzt auch ein höherer Preis nötig wird?
Also bei dem initialen Package genau, ist das die Argumentation, und man reduziert halt entsprechend, weil der Mehrwert größer ist, einfach den Discount, bis er dann halt irgendwann ausläuft. Dieses neue Paket, das muss natürlich schon irgendwie auch zwar im Zusammenhang mit dem ersten Paket sein, aber substanziell einen eigenen Mehrwert darstellen, sodass man das eben auch als eigenes zweites Produkt nebendran stellen kann. Und dann...
Und was sind Signale oder was sind konkrete Datenpunkte, woran du erkennst, welche Module Teil von Paket 1 sind und welche Module Teil von Paket 2 sein sollten, wo ich da die Grenze ziehe?
Also das kann man natürlich auch darin orientieren, was der Kunde halt initial kauft und was er eben dann in einem Follow-up kauft. Also sprich, das ist auch so ein bisschen die... gibt es jetzt sozusagen eine Entscheidung für alles oder gibt es sowieso immer eine Sequenz? Bei dem Planungsthema ist halt so, dass das vielleicht auch gar nicht alle Kunden betrifft, sondern eben man in gewisse Größe kommen muss, wo man eben die Planung nicht mehr im Excel hinkriegt oder die seinen Cashflow-Forecast eben nicht mehr im Excel hinkriegt, weil es einfach zu viele Datenquellen sind und zu komplex ist. Dann braucht man eben eine Softwareunterstützung. Aber die braucht man vielleicht nicht am Anfang oder würde man nicht am Anfang sofort einführen, weil man erst nochmal die Datenbasis fürs Reporting glatt ziehen muss. Und insofern ist es dann eine bewusste zweite Entscheidung, die halt zeitlich nachgelagert ist. Und natürlich ist auch so, dass man kann es ja auch nicht nur an dem Kauf Verhalten abhängig machen, sondern auch an der Konkurrenz, dass es natürlich auch für ein zweites Produkt vielleicht nicht die gleiche Konkurrenz gibt wie fürs erste, sondern dass man da eben auch mit anderen Unternehmen in die Konkurrenz kommt. Und dann muss das zweite Produkt natürlich auch standalone sich der Konkurrenz sozusagen erwehren können oder sich da durchsetzen können. Natürlich ist es dann ein Vorteil, wenn beide Produkte zusammenpassen, dann hat man natürlich so einen Integrationsvorteil. Aber das, was neu dazukommt, muss auf jeden Fall auch ohne diesen Vorteil bestehen können. Und dann kann man das nebendran setzen und sagen, guck mal, du hast jetzt erst das gekauft und jetzt gibt's das. Jetzt hast du quasi die nächste, sozusagen das nächste Modul gekauft und das kostet halt dann den und den Preis. Also natürlich muss man es argumentieren, aber das gelingt entlang des Gesagten eben schon.
Aus deiner Erfahrung, Wolfgang, du hast ja jetzt auch schon unter anderem auf unseren Artists on Tour Events mit vielen anderen Softwareunternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. In wie vielen Prozent der Fälle oder welche Gründer underpricen eigentlich ihr Softwareprodukt? Ist das ein typischer Fehler, den du häufiger siehst? Oder ist unsere Nische eigentlich inzwischen ganz gut darin, den echten Wert ihrer Softwareprodukte auch auszufinden?
Also sagen wir so, es gibt so zwei Extreme. Das eine Extrem, sicherlich mehr in der Corporate-Welt, ist, dass die wollen es zu genau machen. Da gibt es vielleicht auch Leute, die manchmal zu viel Zeit haben und dann einfach ein super komplexes Modell schaffen, was alle möglichen eventuellen Zahlungsbereitschaften versucht noch abzugreifen. Und dann gibt es vielleicht auch welche, die einfach keine Ahnung haben, was eigentlich ihr Produkt für einen Wert schafft, und dann zu wenig sozusagen einen zu niedrigen Preispunkt nehmen.
Und wie finde ich das raus?
Ich finde es, also sagen wir so, grundsätzlich finde ich all die Dinge raus, indem ich eben nicht gleich sozusagen öffentlich gehe, sondern indem ich sowieso schon in der Produktentwicklung eine Co-Innovationsphase mache, wo ich eben zum Beispiel mit fünf Unternehmen, weil eins allein ist nicht aussagekräftig, aber wenn ich dann drei, fünf habe, dann kriege ich, und die sollten dann sicherlich ein ähnliches Profil haben, dann kriege ich schon raus, was so, ist so der gemeinsame Nenner von der Funktionalität, was die brauchen, aber auch, was sie bereit sind zu bezahlen. Und dann sollte man durchaus einfach mit einem Preis reingehen, der tendenziell eher höher ist, eher ambitionierter ist, und dann gucken, ob der bezahlt wird oder bezahlt würde. Weil den Preis senken oder Discount geben, das kann man immer machen. Aber wenn der Preis mal unten ist, den dann wieder hoch zu argumentieren, ist unheimlich schwierig. Das heißt, man sollte lieber einen Preispunkt irgendwo setzen und dann Discounts geben, als dass man mit einem niedrigen Preis einsteigt und dann später argumentieren muss, warum man jetzt eine Preiserhöhung macht. Da gibt es nur unzufriedene Kunden oder welche, die abspringen. Umgekehrt sozusagen zu einem wolkenfiktiven Listenpreis einen riesigen Discount geben, das erhält den Mehrwert, die Mehrwertperzeption, und man ist trotzdem flexibler, mal sich den Bedürfnissen eben entsprechend anzupassen. Also insofern würde ich eine Co-Innovation machen, ich würde es im kleinen Kreis verproben, und dann, aber die Verprobung ist nicht nur das Feedback, sondern am Ende zählen halt die Unterschriften, ob die tatsächlich dann für den Preis kaufen. Und dann muss man halt einfach kontrolliert weitermachen, bis man dann halt den Preis tatsächlich auf seine Webseite auch öffentlich hinschreibt, weil man eben schon so viele Datenpunkte gesammelt hat, dass man sich sicher ist, dass das der richtige Preis oder auch die richtige Mechanik ist. Deshalb,
wenn man sich sicher ist, man hat den Preis dahingeschrieben, man hat die Datenpunkte gesammelt, hat sein Packaging und Pricing fertig. Wie oft oder in welchen Zyklen sollte ich denn darüber nachdenken, das zu ändern? Oder kann ich vielleicht sogar Tests irgendwie sinnvoll strukturieren, ohne Kunden zu verärgern, um rauszufinden, ist mein Pricing noch optimal?
Ja, also sagen wir so, dass wenn ein Pricing mal definiert ist, dann soll das auf jeden Fall für ein, zwei, drei Jahre mal stehen. Es kann Anpassungen ja auch der Gestalt geben, dass man ein Preisband oben dazu packt, weil man merkt, aha, man kann jetzt größere Kunden adressieren. Das haben wir ja auch gemacht. Also haben wir gemerkt, wir haben jetzt auch
Kunden. Was bedeutet Preisband, Wolfgang?
Ein Preisband bedeutet, dass wir hatten davor vielleicht ein Pricing, das ging nur bis zu Kunden von 100 Millionen. Und jetzt haben wir gemerkt, ah ja, wir haben ja auch Kunden über 100 Millionen. Dann baut man eben oben noch ein paar Preisbänder nach oben dazu, dass die aber einer ähnlichen Mechanik folgen.
Okay. Oder klar, das ist klar, aber ich meine jetzt tatsächlich etablierte Preisbänder in der Range von 3 bis 5 Millionen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, drüber nachzudenken? Vielleicht ist mein Pricing gar nicht mehr optimal.
Also gut, das merkt man, wenn man halt, also zum einen kann man ausprobieren, ob man auch mit weniger Discount durchkommt. Dann würde ich aber trotzdem das Preisschema beibehalten und einfach die Discounts reduzieren und schauen, ob ich damit durchkomme. Wenn nicht, dann muss ich halt an der Discounting-Schraube halt entsprechend drehen, wobei ich dann das Drehen eher fürs erste Jahr machen würde, als dann für die längere Frist, weil wenn der Kunde typischerweise dann länger bleibt, dann hat man halt einmalige sozusagen Einbuße, aber nicht dauerhaft. Und am Ende geht es ja um dauerhafte Umsätze. Insofern.
Klar, ich kann an der Discount-Schraube drehen, aber um es nochmal konkret zu machen, woran merke ich denn, wenn nach einer Zeit eventuell mein Pricing zu niedrig ist? Die wenigsten Kunden werden sagen, also Wolfgang, was du mir verkaufst, ist eine ganz tolle Software, funktioniert hervorragend, aber die ist viel zu billig. Wir zahlen zu wenig.
Gut, sagen wir mal so, das merkt man natürlich, wenn man kontinuierlich eben auch den Markt und die Konkurrenz beobachtet und wenn man eben in den Verkaufsgesprächen merkt, dass, also manchmal sagen sie einem auch die Kunden nach dem Motto, oh, das ist ein richtiges wertorientiertes Paket, dann weiß man natürlich schon, okay, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr verlangen können. Ich meine, das ist dann halt ein Zeitpunkt, wo man sicherlich dann sagen sollte, okay, das, was man an Neuentwicklungen jetzt macht, das kommt dann nicht in das bestehende Paket, sondern das wird man auf jeden Fall versuchen, on top zu monetarisieren. Ein Preispunkt, den man halt irgendwo mal im Markt gesetzt hat, ist halt wirklich schwierig zu verändern. Klar, man kann natürlich mit Inflation argumentieren, das geht auf jeden Fall auch. Man kann übrigens auch das Inflationsthema in die Preis, in die Vertragsbedingungen sogar mit reinschreiben, dass man sagt, inflationsbezogen werden die Preise automatisch erhöht. Das geht auf jeden Fall, geht auch, kenne ich auch im Markt, dass das auch durchgeht. Aber ansonsten ist da der eigentliche Hebel dann, dass man Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen eben extra bepreist und damit sozusagen die zusätzliche Zahlungsbereitschaft darüber absorbiert, weil das, was man schon mal irgendwo im Markt etabliert hat, das ist halt schwierig zu korrigieren. Nur zu korrigieren über das Discounting, aber einen Preispunkt dann zu verändern, das ist halt schwierig, weil das führt dann eher zu Unmut. Da ist es einfacher, dass man eben Zusatzpakete verkauft, dass man halt den Discount eben reduziert. Aber jetzt den Preispunkt an sich ist schwierig zu verändern.
Hast du eine Anekdote, wo konkret schon mal ein Kunde abgesprungen ist bei einer Preiserhöhung? Oder seid ihr gar nicht in die Situation gekommen?
Sagen wir so, bei uns gibt es ja eine Preiserhöhung sowieso, wenn
der Umsatz steigt, wenn du ins nächste Umsatzband kommst.
Wenn du einfach ins nächste Preisband kommst. Und da gab es natürlich schon Diskussionen. Und in den Diskussionen muss man dann halt natürlich abwägen, ob man den Kunden behalten will oder ob der jetzt nur das vorschiebt, damit er die Preiserhöhung nicht zahlen muss. In dem Fall ist es immer gut, jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern nochmal dem Kunden zuzuhören, aber auch ihm den Mehrwert nochmal zu erläutern und zu sagen, okay, wir evaluieren das Ganze jetzt nochmal von beiden Seiten, geben uns vielleicht nochmal ein halbes Jahr Zeit, wo wir eben schauen, was ist tatsächliche Mehrwert der Software und wir machen dann einfach nochmal eine Mehrwertkalkulation im Sinne vom Value Engineering, und bringen dann die Wertpunkte zusammen. Und dann setzt man sich halt zusammen und geht durch die Wertpunkte durch. Und damit kann man dann schon den Preis, die Preiserhöhung entsprechend argumentieren, wertorientiert. Weil wenn man es jetzt nur sagt, ja, ich erhöhe den Preis, weil ich den Preis erhöhen kann, führt das halt zu wahnsinnigen Unmut. Und bei der SAP, die hat damals auch die Wartung ein paar Mal erhöht, da sind die Kunden dann schon auf die Barrikaden gegangen und das hat nicht dazu geführt, dass die Bestandskunden dann ihre Verträge gekündigt haben, weil die waren sozusagen im Lock-in, aber das hat Neugeschäft ungemein gebremst und dann musste man eben eine entsprechende Wertargumentation bringen und einfach die gesteigerte Wartung eben auch mehr an Serviceleistungen mit reinbundeln, um quasi hier auch eine Wertargumentation zu haben, nach dem Motto, das, was du jetzt kriegst, ist ja jetzt viel mehr, viel werthaltiger.
Verstanden. Die Themen hast du bei SAP gesehen, vor den Fehlern, die wirst du nicht machen, wahrscheinlich mit ValueWorks. Deshalb würde ich gerne einmal einen Blick in die Zukunft setzen und ein bisschen wegkommen vom Pricing-Thema, sondern nochmal kurz über die Zukunft von ValueWorks sprechen. Ja. Wenn du jetzt mal 3 Jahre in die Zukunft schaust, wo steht ValueWorks dann? Wie viele Kunden habt ihr? Auf welchem ARR-Level seid ihr dann unterwegs? Und was ist deine Vision für die Firma?
Also auf jeden Fall vielen Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein. Wir sind jetzt bei 70, dann sind wir vielleicht nächstes Jahr bei 140, dann irgendwann bei 280, so in den nächsten Jahren.
Also eine jährliche Verdopplung strebt ihr schon an?
Streben wir schon an. Ich meine, in den heutigen Zeiten ist es auch nicht so einfach für jedes Unternehmen. Das, wo man früher sich verdreifacht hätte, ist halt jetzt erstmal Verdopplung angesagt. Natürlich kann man mit ganz viel Venture Capital auch entsprechend vielleicht mehr wachsen, aber die Frage ist halt, ist es dann irgendwann halt auch nachhaltig und behält man die Kunden wieder? Insofern wollen wir sozusagen nachhaltig weiter wachsen.
Es wird sicherlich also jährliche Verdopplung erstmal.
Verdopplung ist, und sicherlich wird man schauen, was der Funding-Markt so mit sich bringt. Dafür muss aber das ganze Unternehmen natürlich auch entsprechend auch im Vertrieb skalierbar sein. Also man muss jenseits des Founder-led Sales eben auch sehen, dass sozusagen mehr Kapazität auch zu mehr Umsatz führt. Und das machen wir halt durch Vertriebspartner, die wir jetzt aufbauen, und zum anderen natürlich durch eigene Kapazitäten, die wir aufbauen. Und mit dem verprobt man dann, ob, wenn man jetzt wesentlich mehr Geld einsammelt, ob dann auch wesentlich mehr Umsatz rauskommt. Weil man muss ja wissen, dass das Venture Capital kommt ja nicht nur so als Free Money, sondern da sind ja Erwartungen dran geknüpft und die muss man dann
in der Regel auch, wollen die dafür was haben.
Ja. Auch erfüllen. Und wenn man sie nicht erfüllt, dann kann halt gut sein, dass das, für das man die ganze Zeit gekämpft hat, dann ist und Anteile quasi vermeintlich sich gesichert hat, dann ist es gar nichts mehr wert. Und das sollte man halt vermeiden, weil am Ende ist ja die Frage, geht es darum, den Unternehmenswert zu maximieren oder geht es darum, sozusagen den Wert des eigenen Anteils zu maximieren? Und vor dem hinaus ist nicht immer der VC-Weg der Königsweg, sondern gibt es auch andere Wege. Und die Frage ist ja immer, wie weit kommt man sozusagen auch gebootstrapped versus dem, dass man eben dann fremdes Geld aufnimmt, wie auch immer das dann gestaltet ist. Und
Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Entscheidungen ihr da treffen werdet und wie es konkret weitergeht.
Also deshalb, wir arbeiten viel mit auch Private Equity Unternehmen zusammen, die uns in ihr Portfolio reinbringen. Und für die passt die Wertstory natürlich super. Und in den Zeiten, wo man jetzt durch Multiple Arbitrage nicht unbedingt mehr jetzt das rausholen kann, was man früher rausgeholt hat, rückt die Wertsteigerung während der Haltephase halt immer mehr in den Mittelpunkt. Und da kann jetzt nicht nur der Ansatz sehen, dass ich irgendwie teuren Berater reinschicke, sondern ich brauche einen nachhaltigen datengetriebenen, am besten AI-gestützten Ansatz, der das Management befähigt, einfach die besten Entscheidungen zu treffen. Und deshalb, glaube ich, passen wir optimal in die heutige Zeit rein. Und der Hebel über Private Equity ist einer, der jetzt schon viel geholfen hat, aber den wir sicherlich noch weiter ausbauen werden. Und meine Mission ist jetzt im Grunde genommen ein bekanntes Unternehmen zu werden, was eben für datengetriebenes Management, für quasi den digitalen Managementberater steht.
Dein Unternehmen heißt ValueWorks. Jetzt kennen schon mal ein paar Leute mehr. Das klappt.
Genau.
Bevor ich dich jetzt entlasse, Wolfgang, unsere berühmte Schlussfrage ist natürlich noch der Gastronomie-Tipp. In welches Restaurant würdest du unsere Zuhörenden denn gerne mal schicken?
Meine Heimatstadt ist ja sozusagen Ettlingen und wir gehen immer ins Watt. Das ist auch bei mir um die Ecke in der Pforzheimer Straße und da gibt's sensationelles Schnitzel mit Spätzle und einer wunderbaren Soße.
Schnitzel wurde schon ein paar Mal empfohlen, aber wir nehmen das Watz in Esslingen auf jeden Fall auf, in Ettlingen, auf jeden Fall auf in unsere Empfehlungsliste.
Ja, genau, die werden sich auch sehr freuen.
Alles klar, vielen Dank dir fürs Gespräch, Wolfgang, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann spätestens im Oktober beim Artist Summit.
Ja, vielen Dank, Janis, alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Artist on Air. Ciao, ciao.